hoffe, dass ich nur Statist auf der Bühne bin und ihr jemand anderes erkennen könnt. Lass uns zu Beginn noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute Morgen wieder zusammenkommen dürfen, in Freiheit, im Frieden, um dein Wort zu betrachten. Herr, mach uns innerlich ruhig, dass wir auf dich hören können. Mach uns ruhig, dass wir das Wort aufnehmen können, in einem feinen Herzen bewahren können, es bewegen können, um es anzuwenden. Gib mir Kraft, eine ruhige und feste Stimme. Und so wie Daniel in der ersten Stunde betete, lass uns auch Hörer, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Danke, Herr, dass du all die hierher geführt hast, die dein Wort hören wollen, und schenke ihnen einen Segen durch dein Wort. Und halte mich zurück, was deinen Segen hemmen könnte. Amen. Ja, es geht weiter im Römerbrief. Und wie beim letzten Mal starten wir auch heute mit einem kleinen Rückblick, um den Text im Gesamtzusammenhang besser zu verstehen. Lasst uns zu Beginn Römer 1, die Verse 29 bis 32 lesen. Römer 1, 29 bis 32. Paulus schreibt hier von einigen Leuten, oder von den Leuten, die ohne Christus leben, und er sagt über sie, sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsame, unverständige, treulose, unnatürliche Liebe, unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. 21 Punkte, wenn ich mich nicht verzählt habe, listet Paulus hier auf und beschreibt die Menschheit, auch einzelne Personen, in ihrer Auflehnung gegen Gott. So ist der Mensch, er rebelliert gegen Gott und findet das, was er macht, auch noch gut. Aber es gibt noch eine andere Sorte von Menschen, zu denen wir nachher kommen, die nicht so leben, die einen hohen persönlichen Moralkodex haben und sich über dieses Verhalten erheben und es verurteilen, da sie aus ihrer Sicht gesehen absolut in Ordnung sind. Aus ihrer Sicht gesehen stehen sie höher als jene, die sie verurteilen. Wir lesen das in Römer 2 in den ersten 16 Versen. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Sowohl des Juden zuerst, als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt. Sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Paulus hat hier einen Menschen vor Augen oder eine Gruppe von Menschen, die sich für etwas Besseres hielten. So etwas, wie wir vorhin gelesen haben in den Versen 29 bis 32, würden sie nie tun. Niemals. Aber Paulus sagt ihnen, insgeheim, heimlich macht ihr das doch. Vielleicht nicht in Fülle, dass sie alle 21 Dinge tun, aber vielleicht das eine oder das andere. Vielleicht auch nur in Gedanken, aber sie tun das. Was heißt denn das für uns, die wir Christen sind? Auch wir sind in der Lage, oder wir sind jederzeit in der Lage, auch dieses zu tun. Vielleicht heimlich, was andere öffentlich machen. Auch wir können uns über andere erheben, sie verurteilen und insgeheim machen wir es doch. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht besser scheinen wollen, als wir sind. Wir dürfen bei diesem Text aber nicht vergessen, dass Paulus diesen 16 Versen Ungläubige vor Augen hat. Es geht primär hier in dem Text 1 bis 16 über Menschen, die Jesus nicht kennen, die ein Leben mit Gott nicht kennen. Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, sonst kommt man bei der Betrachtung des einen oder anderen Verses mächtig ins Schleudern und auch durcheinander. Aber Paulus möchte diese Menschen nicht in ihrer Unwissenheit, in ihrer Überheblichkeit belassen. Er verurteilt sie nicht, sondern er zeigt ihnen auf, dass sie verloren sind. Er öffnet ihnen ihre Verlorenheit. Und man kann diese Verse so einteilen. In den ersten vier Versen zeigt er ihnen, dass Gottes Güte sie zur Buße leitet. Auch wenn sie sich so hoch erheben und so toll finden, gibt es bei Gott kein Ansehen der Person. Auch das zeigt er ihnen auf. Und er zeigt noch viel mehr auf, dass Jesus Christus auch das, was sie heimlich selber tun, im Gerichtstag aufdecken wird. Und dass es so Menschen gibt, die sich für etwas Besseres halten, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Auch ich war so einer. Ich habe jetzt nicht alle 21 Punkte hier getan, aber für mich, durch meine Erziehung, durch meine Prägung, hatte ich nie Probleme damit, in Frage zu stellen, komme ich in den Himmel oder nicht. Dass ich oben ankomme, war für mich als Katholike nie ein Thema. Das war für mich Gesetz. Und von diesem hohen Ross musste Gott mich erstmal runterholen. Wie sagte einer der Ältesten in Gummersbach, ich weiß nicht, wie ich dem noch das Evangelium bringen soll. Der bringt mich zur Verzweiflung. Da prallt alles ab. Ich habe dann vielleicht später auch noch in einen oder anderen Ältesten zur Verzweiflung gebracht, aber es ist dann ein anderes Thema. Aber hier wie es der Bruder mir sagte, der Reinhard Keller aus Gummersbach, für mich war nie ein Thema, dass ich im Himmel bin. Insgeheim war ich aber schon wesentlich offener und fragender, als ich äußerlich scheinen wollte. So auch diese Gruppe hier, die haben nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie nicht in den Himmel kommen. Und die haben auch nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie nicht unter dem Gericht Gottes steht. Aber Paulus zeigt es ihnen auf, dass dem doch so ist. Keiner kommt an Gott vorbei. Soll das Thema meiner heutigen Predigt sein. Keiner kommt an Gott vorbei. Auch nicht Stanley Buda, wie es in den 60er Jahren mal auf einem Werbeplakat hieß. Da gab es im Ruhrgebiet eine Evangelisation. Und es hieß, das Motto hieß, keiner kommt an Gott vorbei. Und darunter stand, hat jemand mit Hand geschrieben, außer Stanley Buda. Ein begnadeter Fußballer, der in Schalke und in Dortmund gespielt hat. Und wie sagte man von ihm, auf dem Platz kann er alles, außerhalb des Platzes brauche er sofort Hilfe. Er ist dann auch später verarmt, gestorben. Aber heute geht es primär darum, dass keiner an Gott vorbeikommt. Auch wir nicht. Wie macht Paulus das? Er zeigt in 8 Wahrheiten auf, dass es ein Gericht Gottes gibt. Die erste Wahrheit finden wir in Vers 2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun, wie wir vorher gelesen haben. Die erste Wahrheit ist, Gottes Gericht entspricht der Wahrheit. Gottes Gerichtsurteil über die Menschen, über jeden Einzelnen, beruht nicht auf Indizien, auf Zeugenaussagen, sondern es beruht auf der Wahrheit. In Jesaja 65, Vers 16 beschreibt er sich als der Gott der Treue oder Gott der Wahrheit, wie es in der Elber Fußnote heißt. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Jesus selbst sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Gottes Gericht ist die absolute Wahrheit. Da wird nichts hinzugedichtet, nichts weggelassen, wird einfach nüchtern das Leben betrachtet und es entspricht der Wahrheit. So wie Gott darüber urteilt, so war es. Und dass Gott wahr ist, lesen wir auch im Psalm 45, Vers 7, wo es heißt, das Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Wahrheit, Geradheit ist eine Eigenschaft Gottes. Gott kann gar nicht anders handeln. Wahrheit ist sein Wesen. Die zweite Wahrheit über Gottes Gericht finden wir in Vers 3. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Aus diesem Gericht kann man nicht entrinnen. Niemand kann dem Gericht entkommen. Lasst uns mal Hebräer 9 aufschlagen. Dort heißt es im Vers 27, und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Lasst uns weitergehen in die Offenbarung, Kapitel 20, ab Vers 11. Das lese ich gleich vor. Offenbarung, Kapitel 20, ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihrem waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Feuersee. Es ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es gibt kein Entrinnen aus dem Gericht. Selbst wenn du im Meer umgekommen bist, wenn du dich hast verbrennen lassen oder verbrennen lassen möchtest, es gibt kein Entrinnen. Schlagen wir nochmal Psalm 139 auf, die Verse 1 bis 12. Ein Psalm von David, dem Chorleiter. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen, du kennst mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol? Siehe, du bist da. Erhöbe ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre das Licht. Dieser Psalm ist zum einen ein tröstender Psalm, zu wissen, Gott ist immer da, egal wo ich mich befinde. Aber du kannst auch sicher sein, egal wo du dich befindest, Gott wird dich finden. Egal wo du hinrennst, egal wie du vor ihm wegläufst, egal wo du dich versteckst, hinter welchen Beschäftigungen, hinter welchen Ordnungen, die du dir aufgestellt hast, Gott wird dich dort immer finden und dort hervorholen. Er hat mich hinter meiner Selbstgerechtigkeit gefunden und mächtig hervorgeholt. Wir haben drei Bibelstellen genannt. Das Gericht Gottes wird in dem Hebräerbrief als auch in Offenbarung nie in Frage gestellt. Es ist dem Mensch einmal gesetzt zu sterben, danach könnte vielleicht ein Gericht kommen. Nein, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, nicht zweimal, nicht dreimal, einmal, danach das Gericht. Gottes Gericht ist eine Tatsache. Gottes Gericht wird kommen. Und es wird mich finden, das Gericht, egal wo ich mich verstecke, wohin ich renne und wo ich auch gerade bin. Zurück zum Römerbrief. Die dritte Wahrheit über Gottes Gericht finden wir in Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gottes Gericht findet nicht immer sofort statt. Die dritte Wahrheit über Gottes Gericht. Nicht wahr? Wenn nichts passiert, wenn nichts geschieht, wir keinen auf die Finger kriegen, machen wir weiter. Wir haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber es hat ja keiner gemerkt. Wirklich keiner gemerkt? Oder vielleicht doch einer gemerkt? Wir verkennen unsere Situation in solchen Fällen total. Nur weil nichts passiert, nicht sofort Gericht kommt, heißt es nicht, dass es nicht schlimm war. Wann tun wir was? Wann tun wir Buße? Meistens doch erst dann, wenn wir erwischt werden. Oder etwas passiert, bei dem wir sündigen. Tun wir endlich Buße. Erst wenn es aufgedeckt wird, bitten wir Gott um Vergebung. Aber ist das Gottes Plan mit uns? Uli Hoeneß würde auch heute noch weiter zocken, wenn ich einen Reporter nachgebohrt hätte und er erwischt worden wäre. Er würde heute noch mit Millionen jonglieren, wie wir mit Euro-Stücken oder Cent-Stücken. Die dritte Wahrheit ist, Gottes Gericht findet nicht immer sofort statt. Und wir tun ja einfach, machen ja einfach weiter, wenn nichts passiert. Schon mal folgenden Gedanken gehabt, auch folgende Gedanken und innerlich bewegt, wenn nichts sofort passiert. Erstens, dass Gott dich liebt. Johannes 3, Vers 16. Auch der erste Johannesbrief. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott ist Liebe. Ein zweiter Gedanke ist, durch deine Sünden provozierst du ihn. Ja, so wie kleine Kinder, auch größere Kinder. Durch mein Verhalten provoziere ich meine Eltern. Wir testen aus, wie weit kann ich gehen, bis was passiert. So sind wir auch Gott gegenüber. Aber Gott will dich gar nicht durch Krisen oder durch irdische Gerichte, wie zum Beispiel jetzt beim Uli Hoeneß, ich weiß nicht, ob er Buße getan hat, aber gezahlt hat er zumindest. Gott will dich gar nicht durch Krisen oder durch irdische Gerichte zur Buße zwingen. Wir haben gelesen, dass, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Dass Gott zurückhält, entspricht seiner Gütigkeit, seiner Geduld mit dir, seiner Langmut. Er möchte dich zur Buße leiten, nicht zwingen. Wir haben doch ein Gewissen bekommen. Wir wissen doch, was falsch ist. Ein unrühmliches Beispiel. Das ist nicht von Uli Hoeneß, sondern von Michael Roman, von mir. Seit der letzten Predigt wissen wir, es gibt Google Earth. Man kann sich auf Mauritius Strände angucken. Ich glaube, man kann heranzoomen bis auf die einzelnen Körner, Peter. So deutlich hast du das uns beschrieben. Und wenn man das, was Peter kann, kriegt er auch hin. Es ist nicht Mauritius, das ist hier ganz in der Nähe, Stuttgart. Hier ist die Universitätsstraße, hier geht es rüber zur Universität. Und hier geht es runter nach Schattenring. Dort nicht zum Schattenring, nach Kaltental runter. Hier geht es den Dachsweg dann runter. Übrigens, wer hier wohnt, der wohnt im Himmel, so heißt die Straße. Aber das nur am Rand, das wird jetzt zu weit ablenken. Und ich fange schon wieder an abzulenken. Was man hier auch sieht, ist eine Ampel. Die ist hier und hier drüber geht ein Fußweg. Und dieser Strauch, der zurückgeschnitten ist, war damals, wo ich daher gefahren bin, wesentlich größer. Der ging bis hier vorne. Ich hatte keinen Stress. Ich hatte alle Zeit der Welt um nach Stuttgart zur Arbeit zu fahren. Damals habe ich noch unter Türkheim gearbeitet. Ich war in keinem Rennen mit irgendeinem Motorrad oder einem anderen Auto. Ich fuhr einfach nur ganz normal zur Arbeit. Ich war nicht spät dran. Ich habe gleich eine Arbeitszeit. Die Ampel hier ist jetzt rot. Wo ich von hier ganz hinten angefahren kam, war sie gelb und wurde rot und blieb auch rot. Und ich habe gedacht, Micha, du weißt, da ist kein Blitzer. Beschleunige und zieh einfach drüber. Ich habe das auch gemacht. Ich bin einfach drüber gebrettert. Ich glaube, man darf dort 50 fahren. Ich weiß nicht, wie schnell ich war, aber ich glaube 60, 70, vielleicht hatte ich auch 80 drauf gehabt. Rüber über die Ampel, wie Formel 1, abbremsen und rum um die Kurve. Wo ich hier drüber schoss, habe ich gesehen, dass hier rechts drei Jungs standen. Zwischen 7 und 8 Jahre alt. Die gingen morgens zur Schule. Wisst ihr, wie froh ich war, dass nichts passiert ist? Wenn die rübergerannt wären, ich hätte die erwischt. Ich bin dann, hier habe ich dann angehalten, bin rechts rangefahren. Ich hatte wackelnde Knie im Auto. Und ich habe mir gedacht, Micha, hast du noch alle Tassen im Schrank? Was bretterst du bei Rot über die Ampel? Die Obrigkeit sagt, halten bei Rot. Die Bibel sagt, die Obrigkeit unterordnen. Und da habe ich dann Buße getan. Seitdem halte ich an roten Ampeln. Wisst ihr, Gütigkeit, Geduld, Langmut, GGL, Gottes große Liebe, so kann man es auch übersetzen. Was ist Buße? Gott will uns ja zur Buße leiten, nicht zwingen. Buße ist Umkehr. Ich kehre der Sünde bewusst den Rücken zu und bewege mich in die entgegengesetzte Richtung. Buße ist ein Sinneswandel. Eine Veränderung meiner Einstellung, die ein anderes Verhalten zur Folge hat. Die dritte Wahrheit, es gibt kein Entrinnen aus dem Gericht Gottes. Doch eine Möglichkeit gibt es. Buße. Buße ist der einzige Weg, aus dem Gericht Gottes zu entrinnen. Und es liegt an uns, wie wir uns Gott gegenüber verhalten. Bleiben wir in der Situation, leben ohne Gott, dann gehst du bewusst ins Gericht hinein. Aber es gibt für Christi uns ja auch einen Preisrichterstuhl. Da geht es nicht mehr um Verdammnis, Hölle oder Himmel. Da wird nur noch mein Leben, seit meiner Bekehrung, geht Jesus mit mir durch. Auch wenn ein Gläubiger umkehrt und Buße tut, ist Freude im Himmel. Die vierte Wahrheit über Gottes Gericht finden wir in Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Gottes Gericht ist erstens gerecht und entspricht der Schwere meiner Sünden. In dem Gericht vor dem großen weißen Thron geht es nur noch um mich und um meine Sünden. Da geht es nicht mehr darum, dass Gott meine Sünden mit denen des anderen vergleicht. Da geht es nur darum, meine Sünden. Was der Ungläubige nie für Gott hatte, hat Gott jetzt für ihn. Zeit. Wie Wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht hier um Ungläubige. Paulus erwähnt es nicht, dass hier nicht im Zusammenhang gehört, dass auch Christen in ein Gericht gehen, dem sogenannten Preisgericht. Auch dort hat Jesus Christus Zeit für uns. Und auch hier, wenn du vor Jesus stehst als Gläubiger, geht es nicht darum, wie viel du mehr getan hast als der andere. Oder dass du aufzeigen kannst, der hat aber nicht so viel getan und der hat dies und jenes getan. Nein, dort geht es nur um dich und um mich und um unsere gelebte Beziehung zum Herrn Jesus. Lasst uns nochmal aufschlagen, 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Kommen direkt nach dem Römerbrief, die Korintherbriefe. 2. Korinther 5, Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, dass wir unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wie einen Bau von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmel. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Hier geht es nicht um Himmel oder Hölle, hier geht es darum, dass Jesus mein Leben mit mir durchgeht und ich meinen Lohn empfange, je nachdem, was ich getan oder unterlassen habe. Es geht dort nicht mehr darum, ob ich verdammt werde. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, wie es im Römerbrief heißt, Kapitel 8, Vers 1. Die fünfte Wahrheit über das Gericht Gottes finden wir im Römerbrief, in den Versen 6 bis 10. Der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Sowohl des Juden zuerst, als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt. Sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Gottes Gericht ergeht nach den Werken. Ist das nicht spannend? Kann ich mir nicht vielleicht doch den Himmel erarbeiten? Der Himmel verdienen. Ein amerikanischer Theologe, Louis S. Schaeffer, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, der von 1871 bis 1952 lebt und in Dallas lehrte, weist darauf hin, dass es ca. 150 Bibelstellen im Neuen Testament gibt, die aussagen, Erlösung ausschließlich durch Glauben. Jetzt haben wir hier eine Stelle und ca. 150, die dagegen sprechen. Im Fußball wäre das eine eindeutige Niederlage. Sollen wir jetzt sagen, ja gut, die eine beachten wir dann nicht weiter? Wir haben da 150 andere, die besser reden. Aber so können wir nicht mit Gottes Wort umgehen. So kann ich nicht mit Gottes Wort umgehen. Wir können nicht so einfach sagen, ja, beachten wir nicht. Es ist auch Gottes Wort. Aber wie ist dann die Stelle zu verstehen? Lesen wir sie nochmal. Vers 7. Oder fangen wir mit Vers 6 an. Der einem jeder vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. In unserem Text ist von Ausdauer in gutem Werk die Rede, nicht von Ausdauer in guten Werken. Der Herr Jesus wurde mal von einigen Leuten gefragt, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken können? Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Er antwortete ihnen und sprach, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wer es nachlesen möchte, steht in Johannes 6, die Verse 28 bis 29. Was muss ich tun? Das ist das Werk Gottes, an den zu glauben, den er gesandt hat. Mein Glaube an Jesus Christus ist nicht mein Werk, sondern ist Gottes Werk an mir, in mir. Das heißt, erst wenn ich im Glauben an Jesus Christus bin, also im guten Werk bin, im Glauben, suche ich erst überhaupt Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Aber nicht meine Ehre, meine Herrlichkeit, sondern die des Herrn Jesus. Und durch dieses Wirken, durch dieses Ausdauersein im guten Werk, im Glauben bleiben, beweise ich, dass ich gläubig bin. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 3, Verse 23 und 24. Und das gilt für alle Zeiten. Das ewige Leben, was Gott mir hier geben wird, wie es in Römer 2 heißt, habe ich das denn nicht schon? Es gibt doch Bibelstellen, die sagen, ich habe das ewige Leben. Und jetzt wird Gott mir das ewige Leben geben? Wenn ich Ausdauer im guten Werk habe, also kann ich das Heil verlieren? Wie ist das denn nun wieder gemeint? Lasst uns mal aufschlagen, Römer 6, Vers 22. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was Gott mir geben wird, dieses ewige Leben, das habe ich bereits jetzt schon. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben. Das gibt er mir jetzt schon, das ist er jetzt schon in mir drin. Aber nach meinem Tod wird er mir dieses Leben geben, denn nach meinem Tod gehe ich in dieses ewige Leben bei Jesus hinein. Das meint Paulus damit, dass er ihnen ewiges Leben geben wird. Was ich jetzt habe, wird nach meinem Tod praktisch lebendig. anderen, die Ungläubigen, von denen Paulus dann in Vers 8 spricht, die der Ungerechtigkeit gehorsam sind, auf denen bleibt der Zorn Gottes bestehen. Aber auch für uns ist es wichtig, nicht über andere zu verurteilen. Im Petrusbrief wird Lot als gerecht bezeichnet von seinem Leben. Wenn man es im Alten Testament nachliest, hätte man das nicht gedacht. Auch wir dürfen über andere uns nicht erheben oder sie verurteilen über ihren Lebensstil. Es gibt auch Gläubige, die ihr Leben ungehorsam führen. Dass einem die Haare zu Berge stehen. In den nächsten beiden Versen 9 und 10 wiederholt Paulus dann den Urteilsspruch über beide Gruppen von Menschen und ihre Werke. Man kann die beiden Verse so zusammenfassen, dass sie Ausdruck meiner Beziehung zum Herrn sind. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Dass Paulus hier die Juden zuerst nennt, liegt wahrscheinlich daran, dass es einfach historisch begründet ist, dass die Juden, denen wurde ja zuerst die Aussprüche Gottes anvertraut. Die sechste Wahrheit über Gottes Gericht finden wir in Vers 11. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Gottes Gericht ist ohne Ansehen der Person. In unseren irdischen Gerichten ist das vielleicht manchmal nicht so gegeben. Kann man vielleicht durch Kleidung oder durch gute Rechtsanwälte Eindruck schinden. Und ein Richter lässt sich vielleicht dadurch beeindrucken. Man denkt, ja, ist ja doch ein guter Mensch. Ne? Auch Uli Hoeneß hat ja viel Gutes getan. Zweifellos, aber vor Gott zählt das nicht. Gott ist das egal, ob du der Bruder von Uli Hoeneß bist oder als Einzelkind aufgewachsen bist, ob du in Brasilien aufgewachsen bist, in Elendsviertel oder in einem Schloss. Gott ist absolut unparteiisch. Die siebte Wahrheit über Gottes Gericht finden wir in den Versen 12 bis 15. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst eingesetzt. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Gottes Gericht ist gemäß der offenbarten Erkenntnis. Wir haben hier gelesen, ohne Gesetz gesündigt, geht man auch ohne Gesetz verloren, wird aber nicht ohne Gesetz gerichtet. Also Gottes Gerichtsurteil ist nicht willkürlich. Unter Gesetz gesündigt, wird man durch das Gesetz gerichtet, denn das Gesetz verlangt eine vollkommene Erfüllung. Du kannst es nicht halb halten oder eins halten, ganz oder gar nicht. Ich müsste praktisch, um durch Gesetz vor Gott gerecht zu sein, es von Geburt an halten können. Dann wäre ich vor Gott gerecht. Also die Sarah Antan Ruben, deine junge Tochter, hätte vielleicht noch eine Chance, um zu beweisen, dass es möglich ist, durch Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Aber es war nie Gottes Absicht, uns das Gesetz zu geben, um durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Er gab uns das Gesetz, dass wir erkennen sollten, dass wir Sünder sind. In dem Gesetz hält er uns einen Spiegel vor. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Römer 3, Verse 20 und 28. Wir können es niemals schaffen, durch Gesetzeswerke gerecht zu werden. Der Jesus sagt, dass Ehebruch im Kopf beginnt, nicht in der Tat. Wer eine Frau nur lüstern anblickt, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Es ist unmöglich, Gottes Gesetz in seiner Fülle zu halten. Nur einer konnte es, der Herr Jesus. In den Versen 14 und 15 nimmt Paulus nochmal Bezug auf den Vers 12. Obwohl Heiden das Gesetz nicht kennen, haben sie dennoch ein inneres Wissen von Gut und Böse. Das Werk des Gesetzes, die Auswirkung des Gesetzes, ist in ihre Herzen geschrieben, nicht das Gesetz selber. Sie klagen sich gegenseitig an oder entschuldigen sie sich. Auch wenn wir nichts von Gott wissen, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, heißt es in Prediger 3, Vers 11. Was Sie bisher gelesen haben, zeigt, dass Gott nicht pauschal verurteilt. Sündig, weg. Sondern Gott erklärt jemand auch noch, warum er schuldig in allen Anklagepunkten ist. Auch im Preisrichterstuhl wird Gott nicht einfach so pauschal das Füllhorn ausschütten, sag ich mal, oder dich belohnen, sondern er hat Zeit und geht mit dir dein Leben durch. Wer nicht gläubig ist, empfängt sein Urteil schuldig, entsprechend seiner Werke. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der einzige Ausweg aus dem Gericht Gottes ist Buße und Umkehr. Gerettet vor dem Gericht Gottes werden wir nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das bezeugen Stellen wie Römer 3, Verse 20 bis 26, Römer 5, Vers 1, Apostelgeschichte 4, Vers 12, Johannes 3, Vers 16, Johannes 14, 6, den ich vorhin schon zitierte, um nur einige der ca. 150 Stellen zu nennen. Was ist aber mit denen, die das Evangelium nie hören konnten? Die nie eine Chance hatten, irgendwas von Gott zu erfahren? Weil das Evangelium noch nicht bis dorthin gekommen ist, kein Missionar dort war. Was ist mit denen? Ich kann euch nur sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Gott Liebe ist. Gott ist gerecht. Gott ist Licht. Gott zieht keinen über den Tisch, macht sich über keinen lustig. Und sein Gericht ist wahr, ist Wahrheit und Geradheit ist das Zepter seines Reiches. Lasst uns mal ins Alte Testament gehen, in 5. Mose 29. Dort heißt es im Vers 28, 5. Mose 29, Vers 28, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Lasst uns eine weitere Stelle aufschlagen, Sprüche Kapitel 25. Dort heißt es im Vers 2, Sprüche 25, Vers 2. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Ich kann nur sagen, nach diesen beiden Stellen, dass Gott uns nicht alles offenbart, uns nicht alles aufzeigt, was er macht und was er in seinem Ratschluss beschlossen hat. Wir müssen diese Frage einfach so stehen lassen, wie sie ist. Die Frage ist offen. Die Frage ist schwer und die Frage ist nicht zu beantworten. Zumindest für mich nicht zur jetzigen Zeit. Auch wenn wir, auch wenn Gott uns einiges von seinem Ratschluss vor uns verbirgt, so können wir doch nichts vor Gott verbergen. So kommen wir zur achten Wahrheit über Gottes Gericht. Das heißt in Vers 16 im Römer 2, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Die achte Wahrheit, Gottes Gericht offenbart das Verborgene durch Jesus Christus, dem Richter. Was bis dato, bis zu diesem Tag, von dem Paulus spricht, diesem Gerichtstag, keiner wusste, weil du es vor allem verbergen konntest, wird dann zu einem öffentlichen Skandal. Das Gericht vollzieht nicht irgendeiner der Engel, auch nicht einer der Erzengel, sondern es vollzieht Jesus Christus selber, wie wir gelesen haben. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium, durch Christus Jesus. An diesem Gerichtstag geht es nicht um mildernde Umstände, auch nicht mehr um deinen Freispruch. Hier empfängst du, wenn du ohne Jesus gelebt hast, dein gerechtes Urteil. Es geht hier nur noch darum, dass Gott dir aufzeigt, schuldig in allen Anklagepunkten. Warum? Weil dein Fürsprecher nicht mehr da ist. Der Fürsprecher, der dich von deinen Sünden erretten könnte, steht dir jetzt gegenüber als dein Richter. Job 9, Vers 3 heißt es, wenn ich mit Gott in einen Rechtsstreit treten würde oder er mit mir in einen Rechtsstreit treten würde, er Lust in einem Rechtsstreit hätte, ich könnte ihm auf 1000 Fragen nicht eine antworten. Und was willst du antworten, wenn du deinem Fürsprecher als Richter gegenüberstehst? Auch wenn du vor dem Preisrichterstuhl stehst, steht Jesus dir gegenüber. Aber nicht als dein Richter, um mich zu verurteilen, sondern als dein Richter, um mit dir dein Leben durchzugehen. Auch da wird Verborgenes aufgedeckt werden. Auch dort hast du auf 1000 Fragen keine Antwort. Wir haben uns in diesem Abschnitt mit dem Gericht Gottes auseinandergesetzt. Ohne Bekehrung bist du in diesem Gericht. Sind deine Freunde, deine Verwandten, deine Nachbarn im Gericht. Der Einzige, der dich aus dem Gericht retten könnte, wird dich dann richten. Wir haben gesehen, das nur Buße rettet, Verse 1 bis 4. Dass dein Ansehen in der Welt kein Ansehen bei Gott ist. Das Verborgene deckt dein Richter, Jesus Christus, auf. Acht Wahrheiten stehen hier über dem, von dem Gericht Gottes. Acht Wahrheiten von dem Gericht, das nie in Frage gestellt wird von den Autoren der Bibel. Was heißt das für uns? Die Antwort finden wir in Römer 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Wir können nichts vor Gott bringen. Wir können nicht sagen, ich habe doch. Auch beim Preisrichterstuhl, wo unser Leben mit Jesus durchgegangen wird. Wir sind nicht zu entschuldigen. Ich wiederhole es nochmal. Das Einzige, was dich vor dem Gericht Gottes rettet, ist Buße und Glaube an den, der für dich gebüßt hat. Keiner kommt an Gott vorbei. Auch du nicht. Aber ich möchte die Predigt nicht mit dieser Schwere beenden. Es gibt doch Hoffnung. Jeden Morgen geht die Sonne auf, so wie auch hier am Freitagmorgen im Böblinger Wald. Das Bild gibt nur ein wenig wieder von dem Eindruck, den ich hatte, als ich dort herjoggte. Wie in einer Langnese-Werbung lief ich in dem Licht. Gottes Gnade für dich ist jeden Morgen neu. Es heißt in Römer 1, Verse 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden. Es ist doch die frohe Botschaft, es gibt Kraft zum Heil für jeden Glaubenden. Nicht für jeden Wirkenden, für jeden Glaubenden. Glaube ist machbar für jeden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Du lebst nicht aus deinen Werken, du lebst aus deinem Glauben. Aus dem Glauben aber durch Gottes Gerechtigkeit, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Auch die, die diesem Text so fromm, so toll sich fanden. Alle haben gesündigt. Und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt. Umsonst. Nicht vergeblich, sondern umsonst im Sinne von kostenlos. Es hat dich nichts gekostet. Und es ist Gnade, die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und damit möchte ich schließen. Umkehr ist noch möglich. Erlösung, die in Christus Jesus vorhanden ist. Sie wird nicht kommen, sie ist da. Und das wünsche ich jedem von euch. Dass diese Lösung festmacht durch Glauben an ihn. Amen.